Ja gut. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt hier sein darf. Ich war eben noch im Stau, deswegen hat das alles ein bisschen länger gedauert. Und ja, es ist lange her, wo ich euch gesehen habe. Seit der Pandemie, ich muss jetzt mal die Brille abnehmen, damit ich euch besser sehen kann. Seit der Pandemie habe ich ja euch nicht mehr wiedergesehen. Und das ist immer noch eine Zeit, die nicht schön ist. Aber es ist ja schön, dass wir als Geschwister wenigstens zusammenkommen. Wir haben in der letzten Zeit immer über WhatsApp die Gottesdienste gemacht, das ging auch. Aber es ist doch was ganz anderes, wenn man persönlich zusammenkommt, wenn man sich austauscht. Das kann man nicht ersetzen mit WhatsApp oder so. Nur das Traurige ist, dass die Geschwister sich leider daran gewöhnt haben. Ja, und dann sagen sie, ach, man kann das doch über WhatsApp machen, ist das so gemütlich, dann kann ich auf die Couch liegen. Aber das ist nicht das, was sein soll. Es ist immer schöner, wenn wir uns persönlich treffen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute hier sein darf. Und ich möchte zu Beginn mit euch beten. Lieber Herr Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt hier gut angekommen bin, Herr. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten jetzt um Gnade, dass du dein heiliges Wort segnest, dass du Gnade schenkst beim Reden und beim Zuhören, Herr. Auch ich kann ohne dich nichts, Herr Jesus, und so bin ich jetzt abhängig von dir. Und brauche dich, Herr, und so schenk Autorität und Vollmacht bei der Predigt, Herr. Sprich du die Herzen an, Herr, und führe und leite du die Stunde durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Ich möchte mit euch eine Frage nachgehen. Und zwar, brennt dein Herz noch für den Herrn Jesus? Bist du noch Feuer und Flamme für den Herrn Jesus? Wie ist das, als du dich damals bekehrt hast? Ja, da warst du wahrscheinlich so froh und glücklich, dass du erkannt hast durch Gottes Gnade, dass du verloren bist, ja, und dass du den Herrn Jesus brauchst. Und dann hast du dich bekehrt und bist ein Gotteskind geworden. Und du warst richtig fröhlich. Ich kann mich noch erinnern an meine Bekehrung. Ich war ungefähr 11 Jahre alt und habe mich damals bei Schwester Gertrud bekehrt, bei einer Freizeit auf dem Lagerfeuer. Und ich kann mich noch am nächsten Tag gut erinnern daran, dass ich richtig ein frohes Herz hatte. Und deswegen ist diese Frage berechtigt. Und ich predige immer zuerst für mich selber, ja, brennt dein Herz noch für den Herrn Jesus, Romano? Wisst ihr, ich lese euch mal einen Abschnitt vor aus der Offenbarung. Wer mitlesen möchte, Offenbarung Kapitel 2 ab Vers 1. Da geht es ja um die Sendschreiben und diese Gemeinde Ephesus, das war so eine pflichtbewusste Gemeinde. Und ich lese mal nur ein paar Verse vor. Offenbarung Kapitel 2, Vers 1. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe: Das sagt der, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter dem sieben goldenen Leuchter. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht, und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Wisst ihr, das war eine Gemeinde, die haben viel für den Herrn Jesus getan. Wir lesen, sie haben gute Werke getan. Ja? Vielleicht seid ihr eine Gemeinde, die sehr missionarisch ist. Ich komme ja aus als ich noch Jugendlicher war, bin ich aus einem Jugendkreis gekommen, der sehr missionarisch war. Das heißt, wir standen jeden Samstag in der Fußgängerzone und wir als Jugendliche, wir waren so um die 30 Jugendliche, haben dort Lieder gesungen, haben Traktate verteilt, ja. Ich weiß noch, ich habe meine erste Predigt dort gemacht, so eine kleine Mini-Predigt mit 17 Jahren. Da war ich 17 Jahre alt. Das war das erste Mal, wo ich gepredigt habe auf der Straße. Und wir haben das jeden Samstag gemacht. Ja. Oder Gemeinden führen ja auch manchmal Evangelisation durch, was gut ist. Da sind viele Vorbereitungen nötig. Da muss man den Saal mieten und was alles dazugehört. Und man ist voll dabei, weil man Menschen für den Herrn Jesus gewinnen will. Du hast vielleicht auch eine Aufgabe in der Gemeinde. Ja, du bist vielleicht Ältester oder Diakon. Machst vielleicht Kinderarbeit. Und da gibt es ja so viele Aufgaben in der Gemeinde. Aber die Frage ist, tust du das von ganzem Herzen? Bist du immer mit ganzem Herzen dabei? Diese Gemeinde war es anscheinend nicht. Das war so eine pflichtbewusste Gemeinde. Ja, und der Herr Jesus, der sagt erstmal, also ich sehe das ja, was ihr macht. Also ihr seid richtig gut. Ich sage es mit meinen Worten mal. Ihr seid richtig gut. Ich sehe gute Werke, ja. Ihr passt auch auf, dass da keine Irrlehren reinkommen, ja. Ihr seid geduldig und ihr macht wirklich ganz, ganz viel für mich, sagt der Herr Jesus im Grunde genommen. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Du brennst ja gar nicht mehr für mich. Und deswegen ist es auch für dich und für mich wichtig, dass wir uns immer hinterfragen, Herr Jesus, tue ich das wirklich von ganzem Herzen? Wisst ihr, es gibt einen Bibelvers, da heißt es, alles, was ihr tut, ja, das tut von Herzen. Und nicht den Menschen, sondern für Gott. Es darf ja auch nie um Anerkennung gehen. Mir persönlich, wenn ich jetzt hier stehe, darf es nie darum gehen, dass ich Anerkennung in der Gemeinde suche. Ja, dass ich irgendwie ein, ich sag mal so, Promi-Christ werde. Ja, es gibt ja so Promi-Christen, ich sag mal so ein paar Namen, so Ulrich Pazani ist ja ganz bekannt. Ja, das ist ja der bekannteste Evangelist Deutschland. Und ich habe aber leider festgestellt, ist ein guter Mann, aber wenn Leute, wenn Christen ihn begegnen, dann himmeln sie ihn an. Und ich mag sowas nicht, ich mochte sowas als Jugendlicher schon gar nicht. Das ist auch nur ein Mensch. Ja, und ich habe Ulrich Pazani persönlich kennengelernt. Der ist einer, der auf dem Boden ist. So habe ich ihn kennengelernt. Aber wir machen meistens aus den Leuten etwas, was sie gar nicht sein wollen. Den Demütigen schenkt Gott Gnade und nicht den Hochmütigen. Und deswegen darf es dir nie um Anerkennung gehen oder dass du irgendwie Ehre suchst bei Menschen. Du musst es immer in erster Linie für Gott tun. Und natürlich, auch dann dienst du auch deinen Geschwistern. Aber das ist an zweiter Stelle. In erster Linie machst du das immer für Gott. Und deswegen ist es immer wichtig, brenne ich dafür, für die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, brenne ich dafür. Oder bin ich vielleicht lau geworden? Tue ich das jetzt mittlerweile auch mehr oder weniger pflichtbewusst? Ja, dass ich den Predigtdienst oder die Kinderstunde oder was weiß ich, sage, naja, heute bin ich ja dran, so richtig Lust habe ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich muss es ja tun, weil ich ja gerade so eingetragen bin in der Liste. Ich muss ehrlich sagen, ich habe das bei mir auch festgestellt. Wenn du dann viel zu tun hast, viel unterwegs bist und vielleicht auch dann Stress hast und dann machst du vielleicht die Sonntagsschule, ja, dann denkst du und hast vielleicht gar keine Zeit, noch nicht mal richtig gehabt, dich vorzubereiten, dann bist du manchmal nicht so mit dem Herzen dabei, ja. Und dann ist es gut, wenn man das bei sich selber merkt, dass man auf die Knie geht und sagt, Herr Jesus, ich habe gemerkt, ich bin ja gar nicht so wirklich mit dem Herzen dabei. Bitte vergib mir und zünde du dein Feuer an in meinem Herzen, dass ich wieder brenne für dich. Es gibt ja dieses schöne Lied, zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir. Hell mögest brennen, lieber Heiland hier. Und wisst ihr, ich singe dieses Lied nicht nur, sondern ich verinnerliche das Lied für mich ganz persönlich. Ich bete dieses Lied. Warum? Weil ich für den Herrn Jesus brennen möchte. Und diese Gemeinde in Ephesus, das war so eine pflichtbewusste Gemeinde. Und deswegen, liebe Geschwister, stellt euch mal wirklich selber die Frage, tue ich das wirklich von ganzem Herzen oder mache ich es eigentlich mehr oder weniger aus dem Pflichtgefühl? Ist ja genauso, wenn ich meine Bibel lese oder wenn ich bete. Das ist der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte. Wie liest du deine Bibel, wie betest du? tust du das wirklich von ganzem Herzen oder machst du das aus einem Pflichtgefühl heraus? Ich weiß noch, ich kann das von mir sagen, ich war mal 5 Monate in Neustadt, ich musste ja Zivildienst machen, Ersatzdienst, und da war ich in so einem Jugendschullandheim beschäftigt und die Ostsee war, die war vielleicht 100 Meter. Ja, ich bin in den 5 Monaten nicht einmal in die Ostsee gesprungen. Warum? Weil ich nach Feierabend sofort mich hingesetzt habe und habe die Bibel gelesen, bis es dunkel wurde. Jetzt sagt ihr vielleicht, oh, der Romano, der ist ja richtig gut. Nee. Wisst ihr, ich habe das aus dem Pflichtgefühl herausgetan. Weil ich Angst hatte, wenn einer mich mal fragt, Romano, sag mal, hast du mal die komplette Bibel gelesen? Mir wäre es unangenehm gewesen, wenn ich sagen hätte müssen, nö. Ich habe aus einem falschen Motiv heraus die Bibel gelesen. Ich habe gelesen. Und natürlich sagt das Wort auch, das Wort kommt nicht leer zurück. Aber wenn ich nicht darüber nachdenke, ja, und nur einfach lese, dann bringt es auch nicht viel. Wie liest du deine Bibel? Tust du das wirklich von ganzem Herzen? Oder tust du das, weil du sagst, naja, ich bin ja Christ, ich muss ja die Bibel lesen. Und mit dem Gebet ist es genauso. Wenn jetzt Geschwister zum Beispiel Gebetsanliegen sagen, bitte betet für den oder die Sache, dann tun wir das ja meistens. Aber tun wir das, weil der das jetzt sagt, oder tun wir das, weil wir das gerne machen? Und wenn wir es tun, dann sollten wir auch immer damit rechnen, dass Gott auch eingreift. Oft ist es so bei Christen, man hört Gebetsanliegen, dann arbeiten wir die sozusagen ab, legen das den Herrn hin. Aber wir rechnen gar nicht mit dem Eingreifen Gottes mehr. Und dann wundern wir uns, dass manche Gebete nicht erhört werden. Ja, das ist die Frage. Wenn du betest, wenn du deine Bibel liest, wenn du die Aufgabe tust in der Gemeinde, wenn ihr vielleicht Evangelisation durchführt, warum machst du das? Machst du das wirklich, weil du einerseits die Menschen liebst, die verloren sind, und du diese Retterliebe hast? Und machst du das auch wirklich von ganzem Herzen? Oder machst du das nur, weil du denkst, du musst es machen? Ich habe viele Geschwister so kennengelernt, die wirklich aus dem Pflichtgefühl das herausmachen. Und das ist falsch. Wisst ihr, die Emmaus-Jünger, ihr kennt ja diese Geschichte, die Emmaus-Jünger, der Herr Jesus ist ja auferstanden und die Emmaus-Jünger haben sich darüber unterhalten. Ja, und sie waren sehr traurig darüber. Und der Herr Jesus, der kommt dazu und er fragt interessanterweise, was beredet ihr da? Natürlich wusste der Herr Jesus das, aber ich finde das immer schön, wie der Herr Jesus sich verhält. Er kommt dazu und sagt, Leute, erzählt mal, was redet ihr da? Bist du der Einzige, der da nicht Bescheid weiß? Weißt du nicht, was passiert ist? Jesus, der ein großer Prophet war, ja, wo wir doch unsere Hoffnung hatten, dass er doch der Erlöser ist, der Messias ist. Und der Herr Jesus erklärt ihnen das Wort, ja, und er geht mit ihnen spazieren. Dann zum Schluss, als der Jesus weitergehen wollte oder sich gestellt hat, weiterzugehen, wird er eingeladen. Bleib doch heute Nacht bei uns. Und der Herr Jesus bricht das Brot, ja, und vor ihren Augen verschwindet er. Und dann sagen sie zum Schluss, brannte nicht unser Herz? Das finde ich schön. Brannte nicht unser Herz? Die haben das selber gemerkt, dass ihr Herz brannte. Und deswegen schafft es ja immer wieder, dich abzulenken vom Beten und von der stillen Zeit. Er beschäftigt dich mit anderen guten Dingen. Er ist ja so raffiniert, dass er sagt, ach, kannst doch erstmal dies oder das oder jenes machen. Und das sind sogar gute Dinge. Ja, und dann fällst du sogar darauf ein und dann sagst du, ja, okay, hast recht, dann mache ich das. Und dann merkst du, hinterher hast du gar keine Zeit mehr. Deswegen war der Herr Jesus da immer ein großes Vorbild. Der ist ja immer ganz früh morgens aufgestanden zum Gebet. Und ich habe mich immer gefragt, warum ist er immer so früh aufgestanden? Wahrscheinlich deswegen, weil er wusste, ich habe so viel zu tun. Ja, ich muss die Kranken heilen. Ja, ich muss die Jünger unterweisen. Ich habe Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Ich muss Hausbesuche machen und, ja. Und das kostet Kraft. Und der Herr Jesus wusste, ich muss in der Abhängigkeit von meinem Vater sein. Ja? Und deswegen ist es immer gut, wenn man das schafft, immer früh morgens, ich will das auch versuchen, dass es auch besser wird. Ich schaffe es aber nicht aus eigener Kraft. Deswegen sage ich immer wieder, aus eigener Kraft schaffen wir Christsein nicht. Brauchen den Herrn Jesus. Man muss sagen, Herr Jesus, ich möchte gerne mehr beten. Ich möchte gerne mehr Bibel lesen. Ja? Ich möchte, dass du zuerst kommst. Du musst das Wichtigste in meinem Leben sein. Dass ich in erster Linie für dich brenne und nicht für die anderen Sachen. Und deswegen möchte ich aus dem Timotheusbrief was vorlesen. Erster Timotheus Kapitel 2. Da heißt es ab Vers 1, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für allen Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Bis dahin. Also hier heißt es im ersten Vers, vor allen Dingen, oder man kann auch anders übersetzen, ja, zuerst tue dies, ja, geh du ins Gebet, tue Fürbitte. Wir dürfen ja mit unseren Bitten kommen, wir dürfen alles den Herrn Jesus sagen. Ja, egal, ob das unsere Zweifel sind, ob das unsere Ängste sind, ob das unsere Sorgen sind, ja, sogar unsere Enttäuschung, darfst du den Herrn Jesus bringen. Wisst ihr, es gibt ja immer so einen frommen Spruch unter Christen, Jesus enttäuscht nie. Ihr kennt das alle. Und das stimmt auch, Jesus enttäuscht nie. Aber wenn wir ehrlich sind, fühlen wir uns manchmal von ihnen enttäuscht. Ist es nicht so? Wir fühlen uns manchmal von ihnen so enttäuscht, weil er zum Beispiel nicht unsere Gebete so erhört, wie wir das erhofft haben. Da betest du zum Beispiel für einen Menschen, der todkrank ist. Ja, vielleicht ist das dein Mann, deine Frau, vielleicht sogar dein Kind. Ja, und du betest und der Herr hört zwar das Gebet, aber er hört es nicht. Ja, er lässt diesen Menschen sterben. Und dann bist du doch enttäuscht. Das kann mir keiner erzählen, ja, dass du da nicht enttäuscht bist vom Herrn. Und wisst ihr, und diese Enttäuschung dürfen wir aber den Herrn Jesus bringen und sagen, Herr Jesus, ich verstehe dich jetzt nicht. Natürlich müssen wir immer, wenn wir den Herrn Jesus eine Bitte hinlegen, immer sagen, Herr Jesus, dein Wille soll geschehen, nicht mein Wille. Und wenn du das tust, dann musst du auch damit rechnen, dass er, wie gesagt, nicht immer die Gebete so erhört, wie du das gerade willst. Weil der Herr Jesus sagt, das ist jetzt nicht dran. Ja? Oder ich habe einen Plan für dich. Das ist besser. Deswegen ist es auch immer gut, wenn man betet, wenn du jetzt, was weiß ich, du möchtest eine Aufgabe für den Herrn tun, oder willst vielleicht in die Mission gehen, da betet man ja normalerweise auch, Herr, wo ist denn mein Platz? Ja? Ich habe zum Beispiel 27 Jahre dafür gebetet, Herr Jesus, wo ist mein Platz? Mit 17 habe ich schon damit angefangen. Und irgendwann bist du enttäuscht vom Herrn. Also, so ging es mir. Dass ich gesagt habe, Herr Jesus, sag mal, bin ich dir egal? Du weißt doch, dass ich dir dienen möchte. Warum kriege ich keine Antwort von dir? Kennt ihr das? Das kennt ihr bestimmt auch. Da schweigt Gott so schrecklich. Aber der Herr Jesus hat dich vielleicht oder musste dich durch viele Stationen erstmal bringen, um dich für den Platz, wo du mal stehen sollst, vorzubereiten. Das habe ich vielleicht gar nicht gesehen. Aber im Nachhinein, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich gemerkt, oh, das habe ich gemacht, dies habe ich gemacht, jenes. Und das war vielleicht eine Vorbereitung für das, was noch kommen wird. Und deswegen ist es auch gut, wenn man hinterher betet, Herr Jesus, wenn es nicht mein Platz ist, ja, dann mach du die Tür zu oder mach sie auf. Ich will mich nicht irgendwo hinstellen, wo ich möchte, sondern dahin gehen, letztendlich, wo du willst, Herr. Deswegen müssen wir lernen als Christen, den Herrn Jesus in allen unseren Wünschen, ja, du darfst natürlich auch einen Plan haben. Jugendliche oder junge Christen haben natürlich Pläne. Ich habe auch einen Plan gehabt als junger Christ. Das und das möchte ich mal machen. Aber Ich glaube, Gott hat einen besseren Plan und ich finde, und die Pläne müssen ja auch nicht unbedingt schlecht oder die Gedanken, die du hast, haben, aber man sollte den Herrn Jesus immer in allem, wenn er der Herr deines Lebens ist, einbeziehen. Weil der Herr Jesus einfach weiß, was besser ist für dich. Und deswegen darfst du einfach den Herrn Jesus alles sagen, ja? Deine Enttäuschung, egal was das ist, schütte bitte immer dein Herz aus. Und dann heißt es hier, tue Fürbitte. Fürbitte heißt ja für Menschen, die dir am Herzen liegen. Das können deine Nachbarn, deine Familienangehörigen sein. Also die, die vielleicht, wo du weißt, die sind noch verloren, dass wir für die intensiv beten. Dass die uns nicht egal sind. Dass wir den Herrn Jesus die hinlegen und sagen, Herr Jesus, rette ihn. Wisst ihr, ich bitte schon viele Jahre für einen Freund, das ist ein Muslime, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Aslan. Aslan war sogar schon mal hier. Und er hinterfragt jetzt seinen Glauben. Wisst ihr, ich kann keinen Menschen bekehren und ich will auch keinen Menschen bekehren. Ich kann keinen Menschen die Augen öffnen und klar machen, du brauchst Jesus. Das kann nur der Heilige Geist. Ein Evangelist sollte nie denken, dass er die Möglichkeit hat, einem Menschen die Augen zu öffnen. Das kannst du nicht. Das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Der Jesus sagt, ich werde euch den Tröster senden, ja, und er wird die Menschen überführen von Sünde. Das kann nur der Geist Gottes. Du kannst, wenn du die Gabe hast, mit Gottes Hilfe das Wort weitersagen. Aber du kannst sie nicht treffen im Herzen. Du kannst ihnen nicht die Augen öffnen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auch, wenn wir Evangelisation durchführen zum Beispiel, dass wir für die Evangelisation intensiv beten. Ja? Ich weiß noch von einem Bruder, der hat zum Beispiel, als er die Stühle gestellt hat, hat er immer gebetet für die Person, die sich da hinsetzt. Er wusste natürlich nicht, welche Person sich heute Abend hinsetzt, aber er hat gebetet wahrscheinlich, Herr Jesus, du weißt, wer sich da heute Abend hinsetzt, du weißt, ob das ein verlorener Mensch ist, sprich du zu ihm. Das finde ich super, ja? Dass der das mal gemacht hat. Und ich habe gemerkt, ohne Gebet geht gar nichts. Billy Graham zum Beispiel, der hat immer intensiv gebetet. Ja? Und letztendlich war es das Gebet und nicht der Billy Graham. Auch wenn Tausende Menschen sich bekehrt haben. Ich weiß von einer Evangelisation, da war mal ein Evangelist in einer Gemeinde und er hat gepredigt. Und es war so, Geschwister haben für Menschen, die als Gäste immer kamen in der Gemeinde, haben jahrelang für diese Menschen gebetet, dass sie doch zum lebendigen Glauben kommen. Sind sie aber nicht. Und dann kam dieser Evangelist. Und dann hat er gepredigt. Und dann sind genau die Menschen, für die man Fürbitte jahrelang getan hat, zum lebendigen Glauben gekommen. Und dann sind diese Geschwister auf den Evangelisten zugekommen und haben gesagt, das verstehe ich nicht. Die waren sogar ärgerlich. Du kommst hier einmal her, predigst und die Leute kommen zum Glauben. Und wir beten jahrelang, ja, und das verstehen wir einfach nicht. Und was sagt der Prediger? Liebe Geschwister, ich habe doch nur am Baum geschüttelt, den Anstoß gegeben. Aber ihr habt doch die meiste Arbeit getan. Ja? Ihr habt doch dafür gesorgt, durch das Gebet, dass die Herzen vorbereitet werden für die Evangelisation. Menschen vielleicht, die Vorurteile hatten gegenüber Gott. Menschen, die vielleicht gar nicht kommen wollten in die Evangelisation, aber Gott es doch geschenkt hat, dass sie kommen, weil er sie gezogen hat. Und deswegen ist das Gebet, was wir leider manchmal als Christen unterschätzen, so, so wichtig. Fürbitte. Und natürlich danken. Die Danksagung ist natürlich auch das Wichtigste überhaupt. Bevor ich Fürbitte tue, danke ich immer den Herrn Jesus für alles erstmal, was mir so einfach so spontan einfällt. Ja? Dass wir den Herrn Jesus immer danken, wir danken ihn eigentlich viel zu wenig. Wir können ihm eigentlich nie genug danken, zum Beispiel für Golgatha. Und das sollen wir tun für alle Menschen. Und dann heißt es hier für Könige und Obrigkeit. Oh, mit der Obrigkeit, da haben wir ja das so ein kleines Problemchen. Jetzt ist ja die Bundestagswahl, ich glaube nächsten Sonntag. Und ich persönlich sage Ja zur Obrigkeit, aber nicht Ja und Amen. Ja? Ich sage nicht Ja und Amen zur Obrigkeit, weil wir wissen, dass auch die Obrigkeit Gesetze verabschiedet, die unbiblisch sind. Zum Beispiel Ehe für alle. Ja? Das geht gar nicht. Und die Obrigkeit macht nicht immer alles richtig. Es gibt ja Christen, die sind so obrigkeitshörig. Ja, wenn man zum Beispiel der Obrigkeit mal was sagt, zum Beispiel, wenn ich an Johannes den Täufer denke, Herodes, der König Herodes war ja auch die Obrigkeit. Und Herodes wurde aufmerksam gemacht auf seine Sünde, die er getan hat. Könnt ihr mal nachlesen. Hat ihn aufmerksam gemacht. Ja. Und ich habe so auf dem Herzen, so einen Bußmarsch zu machen. Vielleicht durch Hamburg. So einen Bußmarsch zu machen, wo drauf steht, tut Buße, Kirche, Staat und Mensch. Gibt es Christen, die sagen, ja, wir können doch nicht als Christen gegen die Obrigkeit demonstrieren. Nein, ich will nicht gegen die Obrigkeit demonstrieren. Ich will die Obrigkeit nur aufmerksam machen darauf, was unbiblisch ist. Ja? Auf Sünde hinweisen. Und ich glaube, dazu sind wir als Christen verpflichtet, dass wir nicht einfach Ja und Amen sagen, sondern dass wir auch mal sagen, Obrigkeit, das, was du da verabschiedet hast, ja, das ist nicht in Ordnung. Das ist gegen Gott. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir für die Obrigkeit, wir ärgern uns manchmal als Christen über die Obrigkeit. Ja, ich kann das gut verstehen. Ich ärgere mich manchmal auch. Aber hier sagt der Text, dass wir nicht uns ärgern sollen über die Obrigkeit, sondern dass wir viel mehr für sie beten wollen. Ja, wir sollen viel mehr für sie beten, vor allen Dingen, dass sie erstmal zum Glauben kommen. Und dass Gott hat diese Obrigkeit natürlich eingesetzt und diese Ordnung. Und deswegen sehe ich schon, dass wir verpflichtet sind für diese Politiker, auch wenn sie uns nicht mal gerade passen, ja, dass wir trotzdem für sie beten, damit wir ein stilles, ruhiges Leben führen können. Und dann heißt es hier weiter, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Welcher will, dass allen Menschen geholfen werden. Ich habe mal jetzt eine Frage an euch und ich bitte mal um Handzeichen. Es gibt eine Aussage, ich habe mal eine Aussage gehört von einem Missionar, der hat gesagt, die Zeit der Erweckung ist vorbei, der Herr kommt bald. Wenn du nicht weißt, was Erweckung bedeutet nichts anderes als Aufwachen, dass Menschen aufwachen und erkennen, dass sie den Herrn Jesus brauchen. Die Zeit der Erweckung ist vorbei, der Herr kommt bald. Wer würde sagen, ja, diese Aussage teile ich komplett? Oder wer würde sagen, diese Aussage teile ich nicht komplett, nur zum Teil ist sie wahr? Also seid mal mutig, wer würde sagen, ich teile diese Aussage komplett? Okay, ich sehe, keiner meldet sich, das finde ich auch gut. Ihr habt recht, ja? Die Aussage stimmt nur zum Teil. Christen glauben ja gar nicht mehr heute an Erweckung, habe ich festgestellt. Warum? Weil sie sich zu viel mit der Endzeit beschäftigen. Natürlich musst du dich mal mit der Endzeit beschäftigen. Ich beschäftige mich gerade mit der Gemeinde, mit der Offenbarung in meiner Gemeinde. Ja? Und wenn du die Offenbarung liest, ja, die ist einerseits sehr tröstlich, aber einerseits auch sehr erschreckend, was noch auf diese Welt zukommen wird. Und ich habe festgestellt, seit Corona haben Christen sich sehr mit der Endzeit beschäftigt, vor allen Dingen mit dem Antichristen. Und ich habe auch festgestellt, die Bibel, ja, es gibt ja anscheinend eine neue Bibel unter Christen, die heißt YouTube. Weißt du, es gibt auch im YouTube gibt es auch gute Sachen, ja? Will ich gar nicht schlecht reden, aber ich habe festgestellt, Christen sind ja so verführbar mit YouTube, dass sie allen Blödsinn glauben anscheinend. Nur weil dieser Coronavirus ausgebrochen ist. Wisst ihr, das ist nichts, was noch auf dieser Erde zukommen wird. Das ist gar nichts, Corona. Lest mal die Offenbarung. Ich sage nur mal einen kurzen Abschnitt. Wenn der Teufel, da heißt es in der Offenbarung, wenn der Teufel den Schlüssel bekommt, ja, und den Abgrund aufmacht, dann lässt er seine Dämonen raus und dann werden für 5 Monate die Menschen auf dieser Erde gequält werden. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und sie suchen den Tod und sie können es nicht. Das ist gar nichts. Corona. Ich persönlich nehme das für ernst, diesen Virus. Ja? Ich bin da nicht so leichtsinnig. Aber es gibt ja auch Christen mittlerweile, da gibt es ja Streit in den Gemeinden wegen Corona. Ja, da sagt einer, ich habe mich impfen lassen, dann wird er schief angeguckt. Oder der eine lässt sich nicht impfen, dann wird er auch schief angeguckt. Und das darf nicht sein unter Christen, dass man wegen sowas sich spaltet. Die Liebe muss da sein in erster Linie unter Christen. Ja? Und man muss auch die Meinung des anderen auch stehen lassen können. Wenn einer überzeugt ist davon, sich impfen zu lassen, dann soll er das tun. Und wenn er meint, ich mache es nicht, dann ist es auch in Ordnung. Aber das darf uns Christen nicht auseinanderbringen. Wir müssen zusammenhalten in dieser schweren Zeit. Und natürlich übertreiben die Medien. Aber es ist nicht falsch, wenn man vorsichtig ist. Aber durch die Pandemie hat der Christ sich so mit der Endzeit beschäftigt, dass er sagt, jetzt kommt der Antichrist. Ja? Wir müssen durch die Trübsalzeit gehen. Das lese ich aber nicht in der Offenbarung. Ich lese in der Offenbarung, Kapitel 2, Vers 10, da heißt es, ja, dass der Herr Jesus uns bewahren wird vor der großen Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Das heißt, vorher steht die Entrückung an. Der Herr Jesus wird uns vorher entrücken, die Gemeinde. Ja, wenn wir, vorausgesetzt, wir erleben das noch mit. Es gibt ja auch mittlerweile viele Christen, die glauben ja noch nicht mal mehr an die Entrückung. Obwohl es ganz klar im Thessalonicher Brief steht. Die glauben nicht an eine Entrückung. Sie glauben lieber, dass sie durch die schwere Zeit gehen, durch die Trübsalzeit gehen müssen. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der Herr Jesus kommt. Ja? Wir warten in erster Linie auf den Herrn Jesus und nicht auf den Antichristen. Und ich will damit rechnen, dass der Herr Jesus jeden Tag kommen könnte, ja, und uns abholt. Und deswegen will ich euch einfach ermutigen, liebe Geschwister, guckt doch bitte in eure Bibel, was da steht, und guckt nicht so viel YouTube. Und selbst wenn es so wäre, nur mal angenommen, wir würden uns irren und wir müssen tatsächlich den Antichristen miterleben und diese Trübsalzeit mitgehen. Ja, was willst du denn da machen? Wenn die Verführung über den ganzen Erdkreis kommen wird, wo willst du denn hinlaufen? Kannst du auch nichts machen. Aber ich bin überzeugt, dass die Entrückung vorher kommt. Deswegen, bitte geht in eure Bibel hinein, guckt nicht so viel YouTube. Es gibt, wie gesagt, da gibt es auch gute Prediger, gute Lehren, ja. Aber mit der Endzeittheorie, da wird so viel vermischt, so viel Irrlehren gibt es da. Und deswegen ist das letztendlich maßgebend, was der Herr Jesus sagt. Und im Kapitel 5 der Offenbarung heißt es, ja, dass der Herr Jesus erhält dieses Buch in dieser Hand. Das ist nicht das Buch des Lebens. Man denkt immer, und Johannes, der sieht ja das, ja, und er weint, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen. Und dieses Buch ist nicht das Buch des Lebens, sondern das ist die Besitzurkunde der Erde, die der Herr Jesus hat. Weil Gott hat den Herrn Jesus alles übergeben. Und letztendlich das ganze Gericht. Und er entscheidet. Das heißt letztendlich, er hat die Weltgeschichte, hält die Weltgeschichte in seiner Hand. Und der Herr Jesus hat in allem das letzte Wort. Ja? Und er entscheidet, wann was passiert. Der Antichrist könnte vielleicht sogar schon geboren sein. Das könnte möglich sein. Ja? Aber er darf erst aufstehen, wenn Gott es erlaubt. Und deswegen, liebe Geschwister, lasst euch da nicht so verrückt machen. Guckt lieber in eure Bibel rein. Ja? Vielleicht noch ein paar Minuten. Ich mache auch nicht so lange. Aber das ist noch ganz wichtig zum Schluss. Das Problem ist, der Teufel schafft es, uns abzulenken. Er sagt, beschäftigt euch mit der Endzeit. Der Antichrist kommt und, und. Und wisst ihr, was wir dann vergessen? Den Auftrag, den der Herr Jesus uns gegeben hat. Rauszugehen und die frohe Botschaft zu verkündigen. Das vergessen wir dann. Ja, der Teufel sagt, es macht doch keinen Sinn, jetzt noch zu predigen. Ist doch sowieso alles jetzt vorbei. Es geht doch sowieso jetzt alles den Bach runter. Und dann sagen wir, ja, du hast recht, das stimmt. Was soll ich denn noch rausgehen und die frohe Botschaft verkündigen? Denn die Zeit der Erweckung ist doch vorbei. Will doch sowieso keiner mehr hören, was Jesus sagt, die frohe Botschaft. Stimmt, ja. Viele wollen nichts vom Herrn Jesus wissen. Aber ich glaube, die Zeit der Erweckung ist noch lange nicht vorbei. Warum? Weil wir noch in der Zeit der Gnade leben. Und solange die Gnadenzeit ist, hat der Mensch noch die Möglichkeit, umzukehren, Buße zu tun, ein Kind Gottes zu werden. Und wisst ihr, und das ist ein Herzensanliegen für mich, dass wir als Gotteskinder dafür beten, Herr Jesus, schenke auch Erweckung in Deutschland. Als damals 1962 die Sturmflut kam in Hamburg, da war Schwester Gertrud 9 Jahre mit der Missionsarbeit unterwegs. Da haben sich 2 Kinder, soweit ich weiß, bekehrt, sonst nichts. Ja? Und dann hat sie ihre Kündigung geschrieben, weil sie keine Hoffnung wahrscheinlich hatte. Verzweiflung, ich kann das auch verstehen. Wenn du Missionar bist, ja, und die Gemeinde läuft nicht so und die Leute kommen nicht so, dann bist du manchmal verzweifelt, dass du am liebsten alles hinschmeißen willst. Aber der Herr sagt, mach weiter. Ich habe dich dahingestellt, mach weiter. Und wenn nur 2 oder 3 kommen, das ist egal. Und dann ist die Sturmflut gekommen. Und dann kam die Erweckung. Dann sind die Ersten sind jetzt zum lebendigen Glauben gekommen. Manchmal redet Gott durch Umstände, durch Katastrophen. Vielleicht ist das auch ein Reden Gottes, Corona, dass Menschen aufwachen. Und ich habe erlebt und gehört, dass viele Menschen sogar durch Corona zum Glauben gekommen sind. Denn der Herr sagt, alle Dinge dienen letztendlich zum Besten. Ja? Oder wie viele sind vielleicht erst zum Glauben gekommen durch eine schwere Not oder durch eine große Krankheit? Und das ist Gnade. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir als Gotteskinder beten für Erweckung. Ja? Dass einmal die Obrigkeit aufwacht und dass die Menschen hier in Deutschland aufwachen. Dass hier eine Erweckung geschieht, dass Menschen noch zum lebendigen Glauben kommen. Und dass wir uns nicht vom Teufel einreden lassen, die Zeit der Erweckung ist vorbei. Nein, das stimmt nicht. Solange Gnadenzeit ist, können Menschen aufwachen und zum lebendigen Glauben kommen. Und das ist ganz wichtig, dass wir das tun, dass wir beten, dass wir einmal wirklich, und wenn wir das tun, wirklich von ganzem Herzen tun. Dass wir das auch das Gebet, ja, ob das jetzt die Fürbitte ist, die Danksagung, ob das deine Bibellese ist, die du machst, deine stillen Zeit, ob das die Aufgabe ist, die du in der Gemeinde machst, was auch immer, tu das immer von ganzem Herzen. Und wenn du merkst, wir haben am Anfang darüber nachgedacht, ob unser Herz noch für den Herrn Jesus brennt, ja, dann bitte den Herrn Jesus. Herr Jesus, bitte zünde dein Feuer in meinem Herzen ganz neu an. Dass ich wirklich von ganzem Herzen für dich brenne. Dass du das Wichtigste in erster Linie für mich bist. Und dass ich all das, ob das das Beten ist, ob das das Bibellesen ist, dass ich das wirklich von ganzem Herzen tue, Herr Jesus. Ja, und das wollte ich euch einfach mitteilen, dass ihr einfach darüber nachdenkt, ja. Und dass ihr euch nicht von falschen Lehren beeinflussen lässt, sondern dass ihr vielmehr in eure Bibel schaut. Der Herr Jesus hat in allem das letzte Wort. Auch in deinem und auch in meinem Leben muss er immer das letzte Wort haben. Und nicht YouTube, nicht der Antichrist oder was weiß ich, sondern der Herr Jesus muss das letzte Wort haben.